SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Wasser ist viel mehr als nur ein Durstlöscher, sagt Armin Schönenberger. Als Wassersommelier achtet er genau auf die feinen Geschmacksunterschiede von Mineralwasser, egal ob still oder sprudelnd. Sein Wissen teilt er heute mit uns bei SR3 aus dem Leben und verrät uns, welches Wasser perfekt zum Wein, Kaffee oder auch zu einem feinen Essen passt. Hallo Herr Schönenberger, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Jäger.
Wasser, würden ja viele sagen, ist Wasser. Da gibt es eigentlich keine großen Geschmacksunterschiede. Sie sagen aber nein, das stimmt nicht. Da gibt es wohl Geschmacksunterschiede. Warum ist Wasser nicht gleich Wasser?
Nun, ich glaube, Wasser ist ja auch letztendlich das, was unseren Körpern am Leben hält. Das ist so der Treibstoff für uns. Es lässt uns besser verstoffwechseln. Aber Wasser ist auch tatsächlich ein sehr, sehr spannendes und emotionales Lebensmittel. Und da freue ich mich eigentlich drauf, heute Abend mit Ihnen ein bisschen drüber zu erzählen.
Ich freue mich da auch drüber, ja.
Wasser wird nicht nur gesetzlich unterschieden, sondern es ist tatsächlich so, dass man in Wasser unterschiedliche Geschmackswahrnehmungen hat. Und das werden Ihnen auch sicherlich Ihre Hörer aber gerne mehr bestätigen wollen, dass man immer wieder merkt, das eine ist doch schon so mein Geschmacksempfinden. Und die anderen sagen dann, das schmeckt mir gar nicht. Aber sie können gar nicht genau deuten, was man in Wasser schmecken will. Und da will ich ja heute Abend mit Ihnen drüber sprechen.
Da freue ich mich auch drüber, dass wir uns das ein bisschen genauer angucken. Aber jetzt lass uns mal drauf gucken. In Deutschland gibt es, wenn das richtig ist, mehr als 500 verschiedene Mineralwassersorten. Dazu kommen noch etliche Heilwassersorten. Was sind da die Unterschiede?
Nun, also das wäre dann ein Thema für die Gesetzgebung. Ein Mineralwasser darf man sich laut Gesetzgebung in Deutschland nennen, wenn man seinen Ursprung unterirdisch hat. Sprich, natürliches Mineralwasser ist ein Produkt, das einer natürlichen, vor Verunreinigung geschützten Quelle im Erdreich entspringt. Mhm. Und das unterscheidet das Mineralwasser ja schon mal grundsätzlich von dem Trinkwasser und dem Leitungswasser, das, was wir halt so wahrnehmen. Mineralwasser muss an einem Quellort abgefüllt werden, und zwar in ein dazu vorgesehenes Gebinde. Das ist nach vielen Jahren immer noch die Glasflasche führend, aber auch in einer PET- oder in einer PET-Cycle-Flasche.
Also eine Plastikflasche.
Ich finde heute Mineralwasser auch oftmals in einem Tetra-Pack-Karton vor oder halt auch neuerdings in Getränkedosen, aber das Verpackungsmittel ist ganz, ganz wichtig, weil es muss verschlossen sein und darf erst dann zu Hause beim Verbraucher wieder geöffnet werden. Das heißt, der Mineralbrunnen garantiert damit halt auch eine Sicherheit für den Endverbraucher, dass die Hygiene, die Qualitätskontrollen alle am Brunnen durchgeführt worden sind. Und das unterscheidet Mineralwasser grundsätzlich schon mal von Trinkwasser und das ist ganz wichtig.
Also man sieht mit dem Spruch, Wasser ist gleich Wasser, ist es nicht getan. Aber als Profis sagen Sie uns ja, wie kommt dann zum Beispiel auch der Sprudel in das Mineralwasser?
Ja, das also manchmal oder oft, wenn wir den hiesigen Eifelrücken jetzt zum Beispiel betrachten, da ist der Sprudel naturgegeben, gottgegeben mit drin. Das heißt, das ist ja Wasser, das über Jahrhunderte, Jahrtausende, manchmal Zehntausende, Hunderttausende Jahre durch Gesteinsschichten gesickert ist. Und wenn man sich, das ist als Regen auf die Erde gefallen und die Kohlensäure, die entsteht ganz, ganz tief im Erdinneren, wenn von oben etwas Kaltes, Feuchtes in die Erde eintritt und von unten noch erhitztes Lavagestein vorhanden ist und das Wasser eigentlich erstmal nicht nach oben raus kann, weil es ja 800, 900, 1000, 10.000 Jahre gebraucht hat, bis es da unten in dieser wasserführenden Schicht ankommt, dann bildet sich halt nicht nur Mineralien für dieses Wasser, das wäscht sich aus den Steinen, sondern die Kohlensäure lässt das Wasser halt auch nicht nach oben raus und es baut sich ein Druck auf. Und den können die Mineralbrunnen natürlich als natürliche Kohlensäure da drin vorfinden. Gehen wir jetzt in den Schwarzwald zum Beispiel, wo wir Buntsandstein haben, da ist die Kohlensäure leider nicht natürlich, weil die haben halt Buntsandstein und Kieserde und Muschelerde. Und da ist es so, dass wir natürliche Kohlensäure zusetzen. Und diese natürliche Kohlensäure wird meistens dort gewonnen, wo Mineralwasser in der Eifel zu viel mit sich bringt, weil da baut sich ein Riesendruck auf. Und so wird das dann an andere Brunnen verteilt, aber halt auch an Erfrischungsgetränke. Und sie finden heute auch schon zugesetzte Kohlensäure in Weinen.
Und wie ist das jetzt mit dem Heilwasser? Mineralwasser haben wir geklärt, aber was macht ein Wasser dann zu einem Heilwasser und was zeichnet das auch aus?
Also das Heilwasser ist benötigt mal grundsätzlich eine amtliche Anerkennung. Es ist ähnlich wie ein Medikament. Wenn Sie in eine Apotheke gehen und für etwas ein Medikament brauchen, dann können Sie dort etwas kaufen, was seine heilende Wirkung so lange nachgewiesen hat, dass es amtlich bestätigt worden ist in seiner heilenden Wirkung. Und bei Heilwasser ist das auch so. Mhm. Es gibt leider Gottes wenig Konsumenten, die ausschließlich nach diesem Heilwasser schauen, weil das, was hinten auf der Flasche so in kleingedruckt auf dem Etikett draufsteht.
Was man meistens man auch nicht mal lesen kann,
genau,
ohne Brille.
Ne? Manchmal schon eine Brille für das überhaupt noch lesen zu können und eine Viertelstunde Zeit. Aber da steht dann zum Beispiel drauf, hilft für Säure-Basen-Haushaltsprobleme,
Sodbrennen.
Oder es steht halt drauf, dass es zum Beispiel bei Laktoseintoleranz einen hohen Calciumanteil kann ein Glas Milch zum Beispiel ersetzen. Mhm. Sowas können Sie da auf diesen Etikettenrücken finden.
Und das ist auch so.
Und das ist tatsächlich so, ja, das ist amtlich anerkannt und es ist auch, muss auch so nachgewiesen werden. Und ansonsten ist ein Heilwasser auch ein natürliches, mit natürlichem Ursprung entstammtes Lebensmittel. Also es ist nicht, es fällt unter die Medikamentenverordnung. Und dahingehend wird es geprüft. Also es ist nicht so, dass es, dass das so ein Humpitz ist, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr gut kontrolliertes Lebensmittel, das eine heilende Wirkung hat.
Herr Schönberger, Sommelier, den kennen die meisten, von uns vom Wein, vielleicht auch noch vom Käse, vom Wasser wahrscheinlich die wenigsten. Wir haben schon drüber gesprochen, ja, Wasser schmeckt halt nach Wasser. Was schmecken Sie denn da als Profi raus und worauf achten Sie denn auch, ja, wenn Sie in Wasser trinken?
Ja, Herr Jäger, also es ist schon, es ist eine sehr komplizierte Ausbildung. Also auch wie der Weinsommelier muss man sich an die wenigen Dinge, die man im Wasser schmecken kann, rantasten. Und ich habe das bei der Dömensakademie in München gelernt. Und wir haben bei Wasser die Mineralien schmecken gelernt. Und das kann man ganz gut definieren, weil Magnesium, Calcium, Natrium und Hydrogencarbonat sind eigentlich so die vier gängigsten und auch manchmal in größeren Mengen vorkommenden Mineralien. Wenn man schon mal weiß, was man schmecken will, kann man sich darauf trainieren und das schulen. Und wenn Sie wollen, können wir das gerne mal miteinander machen.
Gerne. Sie haben ein paar verschiedene Wassersorten mitgebracht. Gerne. Das ist jetzt ein Wasser. Wo kommt das her?
Kommt aus dem Eifelrücken, ist eine sehr renommierte Mineralwassermarke in Deutschland und die enthält einen hohen Natriumanteil.
Und man hört Sprudel schon, ne?
Klar, also ein bisschen Kohlensäure ist drin, weil es halt auch natürlich mit dieser Kohlensäure versetzt ist. Das heißt, sie ist nicht nachträglich eingetragen. Und Natrium zum Beispiel, das kann auch ein Laie ganz einfach rausschmecken und auf der Zungenspitze sind sie als Mensch geeignet, süß und salzig zu unterscheiden. Und wenn sie das Wasser wie ein Wein im Prinzip erstmal, riechen ist ein bisschen schwieriger, aber wenn sie es auf die Zungenspitze träufeln, also tropfen lassen und nicht direkt in den ganzen Mund fließen lassen, können sie gleich zwischen süß und salzig unterscheiden. Hier habe ich jetzt eins mitgebracht, das 400 Milligramm Natrium beinhaltet. Und wenn Sie auf Ihre Zungenspitze achten, werden Sie feststellen,
es schmeckt ein bisschen weicher, habe ich das Gefühl. Oder wirklich so ein bisschen süßlicher.
Ein bisschen weniger Kohlensäure drin. Ist eine ganz feine Perlage, aber die Kohlensäure gibt keinen Geschmack ab. Was aber Geschmack abgibt, sind die 400 Milligramm Natrium. Das ist zum Beispiel eine hervorragende Begleitung in der Fine-Dining-Gastronomie, wenn Sie einen Spätlesewein haben oder einen Auslesewein, einen Trockenbeeren-Auswein, edelsüße Weine. Die werden, und das kennen Sie vielleicht noch von der Großmutter, wenn die einen Hefezopf gebackt hat, hat sie immer eine Prise Salz reingemacht. Und genauso ist es mit einem hervorragenden edelsüßen Wein. Wenn Sie dann ein Mineralwasser dazu trinken, das eine leicht salzige Note hat, wird der Mundraum nicht nur neutralisiert, sondern bereitet auch für den nächsten Schluck Wein, weil der Wein ist immer der Star. Das Wasser ist nur das Begleitgetränk.
Okay. Aber
bereitet das vor. Und das ist ein Thema für Fine-Dining-Gastronomie.
Also für die gehobene Gastronomie. Ja. Also das Wasser, was ich, wenn ich schön essen gehe, trinke, hat dann gegebenenfalls auch Auswirkungen im positiven oder negativen Sinne auf den Wein, der ja auch nicht billig ist, den ich da gegebenenfalls trinke.
Definitiv nicht. Genau, da haben Sie vollkommen recht, weil es ist eigentlich für einen guten Gastronomen ein Dreierspiel. Die Gastronomen spielen aber gerne oftmals nur ein Zweierspiel, indem sie ganz einfach sagen, ich muss zu meinen Speisen den Wein anpassen. Das ist etwas, was der Gastronomie einen guten Deckungsbeitrag bringt. Einmal eine gute Speise und ein guter Wein. Dass das Wasser ein guter Deckungsbeitragbringer ist, ist in dieser Berechnung oftmals komplett untergegangen und vollkommen unterschätzt. Mhm. Weil Sie können mit einer Flasche Mineralwasser für 26 Cent einen Wein für 100 Euro in einem Top-Sterne-Restaurant komplett an die Wand fahren, wenn die Mineralität mit dem, was der Wein ausdrücken will, Nuancen von Barrique, Zimt, Kirsch, Rosine, schlag mich tot, wenn das nicht miteinander harmonisiert, dann kann das Wasser für 26 Cent den Wein für 100 Euro komplett an die Wand fahren.
Oh je.
Sie können aber auch mit einer Flasche Wasser mit dem dementsprechend richtigen Mineralität aus einem mittelmäßigen Wein einen sehr, sehr guten Wein anheben.
Jetzt, wenn wir mal beim Rotwein bleiben, was würde denn für ein Mineralwasser, was müsste ein Mineralwasser mitbringen, damit der Rotwein noch besser wird? Oder
also es dürfte schon mal etwas gar nicht mitbringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch etwas, was die Gastronomie unbedingt noch viel, viel mehr verinnerlichen muss. Ein Wasser mit Kohlensäure und ein Rotwein, das ist ein absolutes No-Go. Die Tannine, das, was den Rotwein ausmacht, mit dem Wasser zur Neutralisierung von der Zunge und von dem Mundgefühl, das funktioniert nicht. Das heißt, die beißen sich. Die Kohlensäure und die Tannine beißen sich. Deswegen sollte man in einem guten Restaurant schon mal immer zu einem Rotwein ein Mineralwasser mit keiner, also stilles Wasser. Ein Minimum Kohlensäure würde noch gehen, also ein sanftes Wasser oder ein Mediumwasser, aber überhaupt kein sprudelndes Wasser. Das wäre schon mal das eine. Und dann passt natürlich auch noch mal zu einem mineralischen Riesling auch dann wiederum ein mineralisches Wasser. Und das kann ein kalziumhaltiges oder ein magnesiumhaltiges Wasser sein.
Also auch mit mehr Sprudel dann, genau, beim Weißwein.
Und ein Magnesium zum Beispiel empfinden Sie im Mundraum als eher etwas süßlich. Muss man aber auch ein bisschen üben, bis das funktioniert. Und das hilft aber einem Wasser, es hilft einem Wein, aber halt auch die vorhandenen Mineralität in einem Riesling noch mal ein bisschen weiter vorzubringen. In einem Weißburgunder hat man nicht so viel Mineralität. Da ist es dann halt vielleicht auch wieder so, dass das Calcium, das eher ein kalkiges oder kreidiges Mundgefühl bei Ihnen auslöst, dass das dann wiederum eher einen Grauburgunder oder einen Weißburgunder tragen kann. Bei Rotwein sind Mineralien eigentlich eher kontraproduktiv und schon mal ganz kontraproduktiv ist Kohlensäure.
Kann man ein Mineralwasser wie ein Wein auf das Essen abstimmen?
Ja, das kann man schon. Es gibt viele Menschen, die sich in der Mittagspause zum Beispiel beim Restaurantbesuch ausschließlich auf ein Mineralwasser konzentrieren, weil der Alkohol halt in der Arbeitswelt überhaupt keinen Stellenwert mehr findet. Und dahingehend ist auch ein Wasser salonfähig geworden am Mittagstisch. Aber ich würde jetzt keine Speise auf ein Wasser abstimmen, sondern ich würde vielleicht eher auf die Vorteile eines guten Mineralwassers in der Verbindung mit Speisen hinweisen, dass man zum Beispiel Öl einsparen kann, wenn man ein Steak oder ein Lachsfilet auf der Haut mit einem hochmineralischen, viel Kalzium, viel Magnesium Wasser in der Pfanne ansortiert. Weil man spart nicht nur das Fett von dem Öl, sondern man bringt auch die Mineralien des hochmineralischen Wassers in das Gargut mit hinein.
Und wie schmeckt es dann?
Das schmeckt ganz besonders und das ist auch so meistens die Kniffe von einem Spitzenkoch, der zum Beispiel auch den die Vichy-Karotte, Paul Bocuse ist der Erfinder mit Escoffier, der Erfinder der Vichy-Karotte gewesen und der Name Vichy steht für dieses weltberühmte Wasser Vichy Celestin und dieses Wasser bringt so viel Natrium und so viel Magnesium und Calcium mit sich, dass man die Karotte mit etwas Butter in der der Pfanne und dann mit diesem Wasser abgelöscht hat und damit die Mineralien in das Gargut reingekocht hat, anstatt mit normalem Trinkwasser oder Leitungswasser die Mineralien aus dem Gemüse rauskocht.
Und was macht es mit dem Geschmack der Karotte?
Also die Karotte ist viel, viel mineralischer und bringt dann nachher halt auch ein ganz anderes Aha- und Geschmackserlebnis und vor allen Dingen ein ganz anderes Mundgefühl mit sich. Ne?
Wie ist es denn sonst aber bei salzigen oder zum Beispiel auch bei süßen Speisen? Kann da ein Wasser schon auch was mit dem Geschmack machen, je nachdem, was da für ein Mineralwasser auf dem Tisch steht?
Naja, ich glaube, die Küchen sind heute so ausgelegt, dass sie mit ihrem Salz, mit ihrer Auswahl an Gewürzen die Speisen im Grundprinzip schon so vorgewürzt haben, dass das Wenige, was man am Wasser schmecken kann, jetzt nicht vergleichbar sein darf oder kann mit einem Wein, der ja dann ein gutes Menü begleitet. Da ist ein ganz anderes Gedankengut hinten dran. Aber Wasser ist salonfähig geworden und ich finde es halt auch extrem wichtig, dass man die Menschen, die sich wissentlich für ein Wasser in der Gastronomie entscheiden, auch vielleicht gar nicht mehr darauf anspricht, ob man dann sagt, bist du krank? Oder geht es dir nicht gut? Das ist ja so etwas wie ein Du-Angebot auszuschlagen, wenn jemand sagt, nein, ich bleib klar, ich fahre kein Auto, aber ich entscheide mich wissentlich für ein Mineralwasser, etwas ohne Alkohol. Das bringt uns allen so ein leichtes Schmunzeln ins Gesicht, ist aber heute ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man einen Menschen, der sich dazu entscheidet, keinen Alkohol trinken zu wollen, auch dem diesen Willen dann halt auch als Gastgeber überlässt und nicht die Gegenfrage stellt, geht es dir gut?
Da hat sich ja zum Glück auch viel verändert, dass eben ja Getränke ohne Alkohol auch in der Gastronomie eine größere Rolle spielen. Es gibt ja offenbar auch schon Restaurants in der gehobenen Gastronomie, die richtige Karten für Wasser haben.
Das halte ich für Dekadenz und Blödsinn. Wir können auch gerne, nachher werde ich Ihnen da ein bisschen was mit aufzeigen, dass man heute für eine Flasche Wasser auch 40 Euro bezahlen kann, auch 100 Euro. Ich habe in meiner Sammlung eine, die ist für mich immer das absolute Negativbeispiel, das sind echte Swarovski-Steine auf einer satinierten Flasche mit Echtkork. Die kostet in einem Hotel in Berlin circa 100 Euro. Das ist für mich Dekadenz. Also eine Flasche Wasser, die 100 Euro kostet, das kann nichts mit Vernunft zu tun haben, sondern ausschließlich noch mit Dekadenz und wird auch meistens von den Konsumenten bestellt, die sowieso auf einer Getränkekarte unten rechts immer das Teuerste bestellen. Das hat nichts mit Wertigkeit zu tun. Wasser ist ist etwas, was die Menschen zum Leben brauchen. Und ich brauche auch kein Wasser 1200 Kilometer über die Alpen nach Deutschland zu bringen, wie Sie sagen, 500 Mineralwassermarken. Da finde ich für jeden Geschmack ein regionales, vielleicht mit nur einem kurzen Transportweg produziertes oder abgefülltes natürliches Produkt. Das ist ökologischer Schwachsinn. Durch die halbe Welt Wasser schippern oder fliegen oder fahren zu lassen.
Was darf eine gute Flasche Wasser kosten?
Naja, eine gute Flasche Wasser kostet immer so zwischen 20 und 40 Cent. Das ist nämlich nicht ein gutes Wasser nach dem, was der Preis ausmacht. Ich sagte ganz am Anfang, es muss also quasi am Quellort abgefüllt werden. Und wenn ich es jetzt nach Italien in die Lombardei holen gehe, dann bezahle ich den als Verbraucher den Transportweg. Und der ist nun mal 1200 Kilometer. Ja? Wenn ich etwas aus der Region hole, bin ich wesentlich günstiger. Und eine Flasche Wasser kostet im Handel zwischen 20 und 40 Cent. Der Gastronom, der aber dann auch noch die Serviette, das Ambiente, das Personal, die Ausbildung des Personals und all diese Dinge bezahlen muss und auch noch das Heimrecht hat, dann halt seine Preise für das Mineralwasser bestimmen zu können, der nimmt natürlich dann auch diese Dienstleistungsgebühr davon. Aber er kalkuliert in der Regel mit einem Aufschlag von 1 zu 3. Das heißt, wenn er eine Flasche Wein einkauft, dann kalkuliert er 1 zu 3 und verkauft sie zum Dreifachen des Preises. Beim Wasser ist das wesentlich höher. Aber damit deckt er auch seine Unkosten mit Personal, Servietten, Reinigung, Besteck polieren, Gläser polieren, Heizung, Ambiente. Das muss alles bezahlt werden und das braucht man halt auch in der Gastronomie.
Aber wo ist für Sie zum Beispiel auch die Schmerzgrenze in der Gastronomie für eine Flasche Wasser?
Die Schmerzgrenze ist bei mir immer bei 6,50 Euro. Ich glaube, wir sind hier im Saarland, da ist das auch ein doch schon sehr angenehm, also ein sehr, sehr hoher Preis. Es gibt aber durchaus in Deutschland Ketten und Gastronomie, die ohne mit der Wimper zu trinken für 10 Euro eine Flasche Wasser verkauft. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, es ist nicht akzeptabel. Und noch schlimmer ist, wenn man jetzt zum Beispiel dann gefiltertes Leitungswasser auch für 6,50 Euro in einer Karaffe mit einer Zitronenscheibe, einem Minzenplättchen und ein bisschen Kohlensäure aufgesprudelt dem Konsumenten als Tafelwasser dann anbietet. Da finde ich, ist die Schmerzgrenze durchaus erreicht und so etwas würde ich halt auch keinem Gastronomen abkaufen.
Sie haben uns noch ein Wasser mitgebracht, das jetzt wieder ein bisschen anders schmeckt als das, was wir vorhin probiert haben. Wo kommt das her?
Genau, ich will Ihnen ja so ein bisschen das mit dem Sensorischen näher bringen. Und ich habe jetzt einfach auch wieder ein Wasser aus Deutschland, aus der Eifel mitgebracht.
Also bei uns um die Ecke, aber, mehr oder weniger?
Genau, richtig, fast regional. Und es ist eine Marke, die jetzt sehr viel Calcium und sehr viel Magnesium enthält. Mhm. Und Calcium macht Ihnen ein trockenes Mundgefühl. Das schmeckt kalkig oder kreidig. Und das wäre mir sehr wichtig, Ihnen das ein bisschen näher zu bringen, Herr Jäger, weil Calcium können Sie am besten auf Ihren Zungenflügeln schmecken. Das heißt, gegenüber der Zungenspitze lassen Sie jetzt das Wasser, und deswegen sind auch Gläser beim Wassertrinken sehr, sehr wichtig, in den Mundraum einfließen und achten mal darauf, beim zweiten Schluck, was an Ihren Zungenflügeln für ein Gefühl passiert, ein Mundgefühl passiert.
Bevor ich den Schluck nehme, das wollte ich Sie fragen, also es kommt wirklich auch wie beim Wein drauf an, aus welchem Glas ich das Wasser
trinke. Ja klar, weil Kohlensäure entweicht natürlich und deswegen nimmt man bei einem Wasser, das wenig Kohlensäure hat, nimmt man schon mal ein ähnlich wie ein Rotweinglas nach außen gewölbt, dass es halt in diesen Mundraum einfließen kann. Und man dann halt auch tatsächlich im Mundraum etwas fühlt. Und mit einem in sich geschlossenen Glas kann man es halt an der Zungenspitze merken. Wenn ich Ihnen das jetzt in den Mund legen darf, Herr Jäger, aber achten Sie mal bitte darauf, was da passiert da hinten. Vielleicht können Sie mir bestätigen, dass das Ihnen, obwohl Sie etwas getrunken haben, ein trockenes Mundgefühl macht. Das schmeckt so ein bisschen wie Kreide, wie Kalk.
Also ich habe schon einen Schluck genommen. Gar nicht so einfach, das Wasser so zu trinken, wie Sie das beschreiben, quasi da über die Seite der Zunge zu trinken. Aber ich gebe Ihnen recht, wenn es für mich auch immer noch wie Wasser schmeckt, es schmeckt auf jeden Fall, ich merke einen Geschmacksunterschied. Ja. Aber mir ist es auch schon manchmal aufgefallen, wirklich, man trinkt Wasser und denkt, Mensch, jetzt habe ich Wasser getrunken und ist trotzdem durstig. Hängt es dann eben damit zusammen?
Durstig sind Sie nicht, sondern Sie kriegen einen trockenen Mund
trockenen
durch,
Hals,
diese,
so
durch
genau,
dieses
ja.
Kalk. Und diese Marke ist dafür natürlich auch bestens bekannt, weil in der Vulkaneifel, da ist ja tatsächlich Jahrhunderte, Jahrtausende altes Gestein und das Wasser wäscht sich dort beim Durchsickern durch dieses Gestein, wäscht das die Mineralien raus. Und dieses Kalkgestein, das kann man ja auch dann tatsächlich sehen, weil Sie wissen ja, dass die Eifel Schiefergestein mit sich bringt. Und wenn man dann Richtung Eifel unterwegs ist und aus dem Autofenster rausguckt, sieht man dieses Vulkan- und Schiefergestein schon da liegen. Und da sind immer diese leichten, kreidigen, weißen Striche drin. Und das wird von dem Wasser rausgespült. Und das kann man dann nachher in einer Eifelmarke dann halt auch ganz gut schmecken. Was aber hier wiederum ganz spannend ist, ist, dass wir auch eine leichte süßliche Note haben. Aber auch da, wie gesagt, das muss man schon sehr gut trainiert haben. Da hat man mit diesem Magnesium hat man im ersten Moment das Gefühl, das schmeckt ein bisschen süßlich und hinten im Rachenraum gibt das einen bitteren Abgang. Ich gebe Ihnen mal ein paar Zahlen zur Hand. Wenn Sie also quasi zu Hause mal für die Zuhörer auf Ihrer Mineralwasserflasche schauen, dass man von einem magnesiumhaltigen Wasser spricht, wenn man mehr als 50 Milligramm Magnesium in einem Wasser vorfindet und von einem calciumhaltigen Wasser spricht man, wenn man zum Beispiel mehr als 150 Milligramm Calcium vorfindet. Und das, was wir jetzt hier gerade trinken, hat circa 500 Milligramm Calcium und 150 Milligramm Magnesium. Deswegen sage ich, das ist ein hochmineralisches Wasser, ist für einen sportlich aktiven Menschen sehr, sehr gut geeignet, ist aber, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das auch mal gehört hat, für einen Menschen, der eine Laktoseintoleranz hat und aber trotzdem keine Milch- oder Joghurtprodukte zu sich nehmen will und auf seinen Kalziumgehalt halt letztendlich achten will, kann man beim Einkaufen schon mal das Etikett ein bisschen genauer betrachten und sagen, oh, ich entscheide mich hier jetzt tatsächlich für ein kalziumhaltiges Wasser, für ein magnesiumhaltiges Wasser, ist unendlich wichtig für die Muskulatur,
also für Knochen, Sportler.
Für Sportler, aktive Menschen. Und das Dritte, und das werden wir gleich noch versuchen, das ist, wenn ein Wasser viel Hydrogencarbonat mit sich bringt, also um Säure, Basenhaushaltsprobleme besser in den Griff zu kriegen. Es hat so eine leicht seifige Note. Das machen wir, wenn
wir das machen wir gleich. Also es lohnt sich auf alle Fälle, ja, auf das Etikett des Wassers, der Wasserflasche zu gucken oder vielleicht wirklich die Brille, die Lesebrille zum Einkaufen mitzunehmen. Wie ist das, wenn man Sie als Gast ja zu Besuch hat zu Hause? Gucken Sie immer gleich aufs Wasser oder schmecken Sie dann und sagen, ah, da ist Calcium, Magnesium, das kommt aus der Ecke und...
Also das ist, der Running Gag bei einem Wassersommelier ist ja immer, dass man ihn in einer Blindverkostung ein Glas Leitungswasser hinstellt und dann dreigängige Mineralwasser mit viel oder wenig Magnesium. Ja. Damit muss man leben. Aber ich finde, und da haben Sie recht, wir haben so eine Vielfalt an unterschiedlichen Mineralwassern in Deutschland, auch vor allen Dingen regionale Quellen, dass ich das bis heute noch nicht geschafft habe, alle 500 Marken mal für mich positiv oder weniger positiv zu bewerten. Es ist so spannend und es hilft mir. Also mir hilft es. Es hilft einem Kind in der Schule. Und das ist auch ganz wichtig, sich besser konzentrieren zu können. Es hilft einem erwachsenen Menschen, sich besser einbringen zu können. Wenn ich zu wenig trinke, dann dehydriere ich. Und wenn ich etwas trinke, was mir mit seiner Natürlichkeit und mit seinen Mineralien meinem Organismus hilft, besser zurechtzukommen, dann ist das 100-mal besser als einem Kind in einen Schulranzen jetzt zum Beispiel ein Erfrischungsgetränk mit Zucker einzupacken. Und so ist auch meine Liebe und meine Leidenschaft zu diesem Wassertrinken entstanden. Ich habe so viel unterschiedliche Wässer immer getrunken. Ich wusste nicht, was mich daran begeistert hat, aber ich wusste, dass alles unterschiedlich schmeckt und habe mich dementsprechend dann halt dahin weitergebildet.
Und während wir hier so ein bisschen Wasser probiert haben, haben auch ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal auf die Wasserflasche hinten drauf geguckt, was da alles draufsteht. Und es kommen viele Mails rein. Unter anderem mit einer Frage hat ein Hörer festgestellt, Mensch, mein Wasser ist ja schon seit über einem Jahr abgelaufen. Ist das ein Problem? Muss er sich Sorgen machen, fragt er sich.
Ein bisschen schon. Also es kommt ganz drauf an. Er hat jetzt nicht gesagt, ob es eine Glasflasche oder eine PET-Flasche ist. Die Glasflasche ist eigentlich im Tresor. Und das ist ein 800.000, 10.000 Jahre altes Produkt. Und wenn der Mensch in diesen Prozess eingreift, hat es auf einmal ein 2 Jahre haltbares Mindesthaltbarkeitsdatum auf einer Glasflasche und am gleichen Tag abgefüllt in eine Plastikflasche ein Jahr haltbares. Es ist schon ein kleines wenig so ein Offenbarungseid, dass die Plastikflasche nicht unbedingt das beste Verpackungsmaterial ist. Das Glas ist es seit Jahrhunderten, Jahrtausende, ist das schon perfekte Verpackung für Wasser. Nein, also, es wird nicht schlecht. Es wird nicht schlecht in einer Glasflasche. Wir neigen nur beim Joghurt dazu, den wegzuwerfen und deswegen neigen wir auch beim Wasser dazu, das wegzumachen. Wenn das Wasser keine Kohlensäure hat, ist es eigentlich unbegrenzt genießbar. Also er muss ein Jahr altes Wasser, wenn es in einer Glasflasche ist, dann noch etwas Kohlensäure hat, kann er das durchaus trinken. Es ist ein Naturprodukt. Da ist nichts passiert. Das ist bestens kontrolliert und da muss man es auch nicht wegschütten.
Also,
er kann es aber auch für Karotten oder für Fisch nehmen.
Gut, das wäre ja ein Vorschlag, das mal auszuprobieren. Aber ich höre schon raus, Sie empfehlen dann eher Wasser in Glasflaschen zu kaufen, statt in PET-Flaschen oder Plastikflaschen?
Als Sommelier muss ich das empfehlen, weil ich kann diese Plastikflaschen, da entweicht die Kohlensäure und dadurch ist auch das kürzere MHD-Datum ausschlaggebend.
Okay, das Mindesthalt ist...
Genau, richtig. Und es ist natürlich auch, wie gehe ich mit der Wasserflasche um? Glas ist für mich der beste Tresor für ein natürliches Lebensmittel. Jeder, der schon mal eine Flasche Bier aus einer Plastikflasche getrunken hat oder einen Wein in Bag-in-Box trinkt, weiß halt auch den sensorischen Unterschied. Und ich bin ja nun mal ein Sommelier und auch dementsprechend ausgebildet, deswegen... kann ich die Mineralien am besten in einer Glasflasche schmecken, weil sie dort am besten enthalten sind. Ich bin kein Negativsprecher für PET-Flaschen. Wir haben ein unglaublich gutes System in Deutschland. Das haben die Franzosen, die Italiener und der Rest Europas nicht. Wir haben ein Mehrwegsystem, in dem wir die Flaschen wieder zurückführen und diese Flaschen auch heute so verarbeitet werden, dass wieder Plastikflaschen draus werden. Dieses Mehrwegsystem macht in Deutschland schon den Unterschied und diese Einzigartigkeit aus und ist auch kein schlechtes Verpackungsmaterial. Meistens kommt eine Flasche im Handel nie ans MHD, weil sie sich halt einfach so schnell umdreht, auch in einer PET-Flasche. Mhm. Wenn es aber um Lagerung und länger haltbar geht, ist das Glas das bessere Verpackungsmaterial.
Muss ich da auf was achten, wenn ich Wasser lagere?
Also wenn Sie es jetzt für einen Notfall lagern, dann kaufen Sie es ja meistens in einer PET-Flasche. Ja, da sollten Sie schon drauf achten, weil die PET halt die Kohlensäure entweichen lässt. Und dann fängt bei einem Naturprodukt auch logischerweise, wenn keine Kohlensäure mehr drin ist, gehen die Geschmacksstoffe des Plastiks in das Wasser über. Das ist nicht das Ausschlaggebende, aber ein Wasser fängt auch als Naturprodukt an zu verkeimen, weil die Kohlensäure ist das Einzige, was das Mineralwasser haltbar machen kann.
Also dann aber auch, was weiß ich, dunkel lagern oder sowas, das Wasser lieber im Keller oder wo auch immer in der Garage.
Also kalt und dunkel lagern ist für Wasser keine schlechte Idee.
Was halten Sie, viele haben ja auch keine Lust, diese Getränkekisten immer zu schleppen. Was halten Sie denn von so Aufsprudlern?
Durchaus legitim, durchaus nachvollziehbar. Es gibt sogar viele Menschen, die sich heute wissentlich für gefiltertes Trinkwasser entscheiden. Wichtig für mich ist, dass man es nicht miteinander vergleichen kann. Mhm. Ich sagte es eben, Mineralwasser ist das einzige Produkt, das eine amtliche Anerkennung benötigt. Heilwasser ist das einzige Produkt, das unter die Medikamentenverordnung fällt und diese amtliche Anerkennung benötigt. Und ein Trinkwasser ist ein Oberflächenwasser, das nicht natürlichen Ursprungs ist, sondern manufakturiert, aufbereitet wird. Und das passiert entweder mit einer Filtration, Sedimentfiltration, Aktivkohle, UV-Filtration, egal was. All das hilft dem Wasser, sauberer und klarer zu werden. Aber es ist nicht natürlich. Und ein Mineralwasser in einer Glasflasche ist ein Naturprodukt.
Aber unser Trinkwasser ist ja zum Glück sehr gut. Das kann man ja auch problemlos trinken.
Ist mit Vorsicht zu genießen.
Warum?
Weil Sie fast täglich in den Medien hören, dass wir das Trinkwasser abkochen müssen, dass wir Probleme mit dem Trinkwasser haben. Und wir haben halt auch letztendlich, ob wir das wollen oder nicht, wir haben zwar eine Institution, die das Trinkwasser dementsprechend überprüft, aber sie prüft es halt immer nur bis zum Anschluss des Hauses.
Also die Leitungen.
Genau, die Leitungen. Und wenn Sie in Ihrem Haus mal Ihren Perlator an einer Küchenspüle rausdrehen und da mal reingucken und da werden Sie feststellen, wenn Sie das nicht regelmäßig zweimal im Jahr machen, dass das ein Bazillenmutterschiff ist. Und das macht Ihr Trinkwasser nicht unbedingt besser. Und das sind einfach Dinge, die den Menschen so manchmal nicht so mitgegeben werden. Und ich finde, das ist bei Trinkwasser enorm wichtig, dass Sie selbst verantwortlich für die Qualität des Trinkwassers sind, mit dem, was Sie an Leitungen im Haus verlegen und das, wie Sie mit dem Trinkwasser am Ausguss oder am Ausschank letztendlich umgehen. Dort passiert das relativ schnell mit Verkeimungen. Also Sie haben den Großteil von Magenverunreinigungen oder Verstimmungen im Grundprinzip eigentlich auch über das Trinkwasser mit aufgenommen. Und Trinkwasser ist in Deutschland kontrolliert. Es ist gut kontrolliert. Aber es ist nicht so, dass wir das zu 100% so Larifari mitlaufen lassen müssen. Wir müssen uns schon Gedanken als Konsumenten über unser eigenes Trinkwasser machen, weil wir sind selbst dafür verantwortlich.
Wie sind Sie eigentlich Wassersommelier geworden? Wir haben vorhin schon ein bisschen gesagt, was Sie daran gereizt hat. Was macht Wasser für Sie so spannend?
Ja, ich hatte ja eine gastronomische Ausbildung. Ich bin gelernter Koch und dadurch war ich natürlich immer in den sensorischen Themen immer sehr begeisternsfähig. Und für mich hat das Ganze eigentlich damit angefangen, indem ich es halt mitten im Beruf einfließen lassen musste. Ich war bei einem regionalen über die angrenzend bekannten Bierbrauer beschäftigt und war verantwortlich in der Vertriebsorganisation für das Mineralwassersegment dieses Hauses hier in der Region des Saarlandes. Und da war es mir immer wichtig, dann halt auch für das Produkt, das ich vertreten habe, sehr gute Argumente mit anbringen zu können. Und da dementsprechend habe ich mich dann bei der Döhmens Akademie in München, die ist weltweit führend in der Bierbraukunst, ausbilden lassen zum Wassersommelier. Jetzt sagen Sie, warum geht man zu einem Bierbrauer, für sich auf Wasser ausbilden zu lassen? Wenn man gutes Bier brauen will, braucht man guten Hopfen, man braucht einen guten Weizen.
Und gutes Wasser.
Und man braucht vor allen Dingen ein gutes Grundnahrungsmittel, nämlich Wasser. Und das ist, wie gesagt, nicht so einfach, an ein gutes Wasser ranzukommen. Und deswegen braucht man halt auch eine dementsprechende Ausbildung, um einfach marketingmäßig so etwas gut unterstützen zu können. Die meisten deutschen Wassersommeliers sind Menschen, die an Mineralbrunnen im Marketingsegment beschäftigt sind oder im Vertrieb beschäftigt sind. Mich hat es eigentlich immer fasziniert, dass Wasser so unterschiedlich schmecken, und ich wollte es unbedingt wissen, und deswegen habe ich mich immer mehr so mit dieser sensorisch beschäftigt. Aber der Wassersommelier ist eigentlich jemand, der viel in dieser Gesetzgebung unterwegs ist.
Sie sind heute dann eben zertifizierter Wassersommelier. Es gibt nicht viele, ja. Kolleginnen und Kollegen.
Also in Deutschland gibt es, glaube ich, 200, 300 mit, also zwischen 200 und 300. Es werden auch weitgehend weltweit mittlerweile zertifizierte Wassersommeliers über die Döhmens Akademie ausgebildet. Die finden dann im asiatischen Raum einen großen Anklang. Also man bildet dort auch in Mandarin und im asiatischen Bereich in englischer Sprache Wassersommeliers aus. Es geht einfach darum, den Menschen das beliebteste Erfrischungsgetränk ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Die wenigsten kennen sich heute im Dschungel vom Premium und Extravaganz aus. Sie kommen in ein großes Geschäft und sind da erschlagen von Gesetzgebungen, Wassergattungen, die sich da Tafelwasser, einfach, Mineralwasser, ne? Heilwasser, Quellwasser, Trinkwasser nennen, ja, und wissen damit kaum was anzufangen, kriegen viel zu wenig Beratung vor Ort. Und dann stehen da tolle Flakons, wunderbare Kisten, in allen Farben, aber die wenigsten können Ihnen was dazu sagen. Und das war mir enorm wichtig, wenn man vertrieblich orientiert ist, natürlich da auch ein paar starke Argumente mitbringen zu können, und deswegen die Ausbildung.
Sie sind nicht mehr bei diesem großen Wasser, Mineralwasserbrunnen. Sie sind heute Dozent an der Hochschule in Heilbronn, sind auch in Schulen und Kitas unterwegs, um auch den Kleinen schon ein bisschen das Thema Wasser näher zu bringen. Was bringen Sie denen bei, oder erzählen Sie denen über Wasser, und was sollte vielleicht auch jeder über Wasser wissen?
Naja, ich glaube, an den Schulen macht es mir am meisten Spaß, einfach die Beratungsresistenten nicht in den Schülern vorzufinden, sondern oftmals in den Eltern, die Schultüten und die Schulverpflegung dafür packen. Es ist eine enorme Begeisterung, auch von der Lehrerseite, vom Lehrerkollegiumseite her, für genau dieses Thema. Die Schüler toben in den Pausen und spielen, und in den Pausen sollten sie aus dem Gedanken der Schule her essen und trinken. Das machen sie aber nicht. Und wenn sie dann zurückkommen, sind sie dehydriert, haben zu wenig getrunken, zu wenig gegessen. Und dann ist es eher genau kontraproduktiv, den Kindern zu sagen, nee, jetzt trinkst du nichts mehr, deine Pause ist vorbei, du solltest in der Pause trinken. Dann ist das Thema Wassersommelier da angebracht, dass man die Schüler abholt und ihnen sagt, du brauchst jetzt kein gesüßtes Getränk, du brauchst ein Naturgetränk, ein klares Wasser. Das kann auch ein aufbereitetes Trinkwasser sein in der Schule.
Und funktioniert das? Kann man Kinder für Wasser begeistern? Oder
sie können Kinder für Wasser 100-mal besser begeistern, wie diejenigen, die Schultaschen packen. Das ist wirklich so. Die meinen, die tun ihren Kindern was Gutes, wenn sie eine Apfelschorle oder ein Erfrischungsgetränk mitgeben. Kinder sind sensorisch einfach noch vollkommen unvoreingenommen. Das heißt, wenn
Geschmack
sie
einfach.
Genau, sie können tatsächlich viel besser Wasser schmecken. Und wenn sie einem Baby ein natriumhaltiges Wasser geben, und dann werden sie merken, dass es nicht nur die Kohlensäure in diesem Wasser liebt, sondern dass es halt auch tatsächlich das Salzige oder sowas schon rausschmecken kann. Und so ist es bei kleinen Kindern. Die sind begeistert vom Thema Wasser. Sie werden halt oftmals nur schon dahingehend erzogen, dass die falschen Getränke sich in ihrem Schulranzen wiederfinden.
Ein großes Thema ist ja auch immer, wie viel Wasser soll man trinken? Das heißt immer, man soll viel trinken, mindestens 2 Liter Wasser. Was sagt der Profi? Was ist die richtige Menge? Und wie findet man auch die richtige Menge? Weil viele sagen ja auch, ich kann gar nicht so viel Wasser trinken.
Eben, ist eine gute Aussage, was Sie sagen. 2 Liter ist schon schon mal ein gutes Maß. Ich habe Folge der Empfehlung der deutschen Ernährungsphysiologie und die sagt nun mal, dass es 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht sein soll. Das heißt, so ein gestandener Bursche wie ich, der muss dann 3 Liter am Tag trinken.
Also so bei 90 Kilo oder was?
Ja, also fast schon 100. Okay. Wäre schön, wenn ich die noch mehr hätte. Aber Wasser hilft auch gut abzunehmen. Das ist übrigens auch ein gutes Argument dafür. Nein, aber Sie werden keine 2 Liter Wasser in ein Kleinkind reinbringen und Sie werden sie ja leider auch nicht in eine pflegebedürftige Frau reinbringen. Ich habe einen sehr tollen Hausarzt und ich kann Ihnen sagen, dass der zu mir immer sagt, Mensch Armin, setz dich doch einfach mal eine Stunde bei mich vors Wartezimmer und jedem, der kommt, erzählst du ein bisschen was über dein Wasserthema. Weil das ist nämlich im Grundprinzip das, was ich den Patienten immer sage, sie 2/3 der Menschen trinken zu wenig. Mhm. Und wenn wir da anfangen mit einem Trinktagebuch und uns darauf mal konzentrieren, das mal abzumessen, was wir trinken und dann werden wir sehen, dass wir es meistens gar nicht bis 2 Liter schaffen und schon mal gar nicht diejenigen, die wie ich fast 100 Kilo wiegen, dann 3 Liter.
Aber wie schafft man es, möglichst viel zu trinken?
Trinktagebuch führen, tatsächlich. Oder halt ein Glas auf die Seite zu stellen. Ich habe Ihnen da mal nochmal ein schönes Heilwasser eingeschenkt, können wir gerne nochmal zwischendrin trinken. Aber mal ein Glas nebendran zu stellen, das einen Eisstrich hat. Und wenn das 0,3 hat, und dann mache ich mir einfach mal immer einen Strich, wenn ich ein Glas getrunken habe. Und wenn ich am Abend mit Spitz und Bleistift zusammenrechne, dann gucke ich ja selber, wo ich stehe. Was ich aber merke ist, wenn ich mehr trinke, kann ich mich besser konzentrieren. Ich bin aktiver, ich bin leistungsfähiger und ich bin nicht mehr so schnell müde. Und das ist auch ein Thema, was die Mediziner meinen, wenn sie sagen, die Leute trinken zu wenig.
Wenn wir mal auf das Wasser bei uns in der Region gucken, gibt es eigentlich im Saarland noch einen Mineralwasserbrunnen?
Ja, es gibt noch einen kleinen, das kleine gallische Dorf, die Alexanderquelle, die liegt im Köllertal. Und das ist ein tatsächlich noch saarländisch-regionaler Mineralbrunnen. Und dann haben wir natürlich in der angrenzenden Eifel, Saar-Hunsrück, wieder noch 2 Mineralquellen. Aber was man ja oft erlebt, ist, dass die Saarländer rüber nach Frankreich fahren und dort ihr Mineralwasser kaufen. Ja, das kann man ja dann vor den großen Supermärkten, kann man sie ja dann sehen. Das sind oftmals Marken von großen Konzernen, Weltkonzernen. Aber das französische Wasser ist im Grundprinzip auch, wenn es als Mineralwasser abgefüllt wird, in der Regel ein Naturprodukt und wird halt auch dementsprechend nach dieser Gesetzgebung, die ja europäisch ist, vertrieben. Gerade im Moment ist so ein klein wenig Frankreich in die Kritik geraten. Da gibt es einen deutschen Lebensmitteltester, der nennt sich Foodwatch und der hat da einen Weltkonzern so ein klein wenig im Moment im Spitzkasten. Und das ist sehr spannend auch von unserer deutschen Seite aus zu beobachten, weil diese 2 großen Weltkonzerne in der Wasserabfüllung natürlich in den französischen Supermärkten mit einem ganz, ganz großen Portfolio stehen und das ist da ein bisschen in die Kritik geraten.
Aber wenn wir da kurz bleiben, Herr Schoenberger, aber warum hat er die im Schwitzkasten?
Naja, also man sagt im Moment tatsächlich, dass diese Natürlichkeit in diesem abgefüllten natürlichen Mineralwasser nicht in allen Bereichen dort gegeben war. Das heißt, dass man mit UV-Filtration vermeintlich nachgeholfen hat. Aber wie das halt so oftmals in laufenden Verfahren ist, man ist immer erst dann schuldig, wenn man die Schuld auch nachweisen kann. Und deswegen ist es im Moment ein offener Prozess. Es betrifft 2 Weltkonzerne oder einen Weltkonzern im Grundprinzip im Wassersegment. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das verhält, weil das ist auch dem deutschen Mineralbrunnen gegenüber oder auch den ganzen europäischen Mineralbrunnen gegenüber, die eine tolle Arbeit an ihrem Arbeitsplatz abliefern, ist es auch etwas, was das Mineralwasserthema grundsätzlich ein bisschen in die Frage stellt, weil die Natürlichkeit ist in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist das Einzige, mit dem Mineralwasser noch punkten kann.
Wie ist das eigentlich, diese Bestände von diesen Mineralwasserbrunnen? Ist das eigentlich gesichert? Oder besteht da auch mal die Gefahr, dass da auch ein Mangel entstehen könnte?
Ja, also der Mangel wird auf jeden Fall in der Qualität bestehen, weil das Wasser fällt ja schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden als Regen auf die Erde und es versickert auch in dem Erdreich. Und in vielen Regionen, wie jetzt das, was gerade da auch in Frankreich anscheinend passiert, wird die Qualität des Wassers einfach nicht mehr ausschlaggebend oder ausreichend sein. Die Grenzwerte an Nitriten, Nitraten und alle Umweltbeeinflussungen im Grundprinzip aus diesen tiefen Quellen auch über die Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht mehr aufrechthalten zu können. Und da, und das ist ja genau das schwebende Verfahren, hilft man dann halt mit Dingen nach, die man halt auch im Trinkwasser macht. Dafür braucht man es aber nicht in eine tolle Flasche abzupacken und für teures Geld zu verkaufen, um einen Konzern zu stärken. Das macht die ganze Mineralwasserbranche in Europa oder in Deutschland trifft das, weil es gibt viele, viele Menschen, die in dieser Branche arbeiten, die einen tollen Arbeitsplatz haben und auch eine tolle Arbeit abliefern und die geraten mit solchen Dingen natürlich mit in die Kritik. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass es aufgeklärt wird, dass man von Seiten von Foodwatch der Sache nachgeht. Aber im Grundprinzip haben die Franzosen tolle Wässer. Ich habe ihnen ja noch ein drittes eingeschenkt, hier ein Heilwasser. Und ich habe ein französisches auch mitgebracht, weil die Franzosen sind ja die Genussmenschen schlechthin. Und das ist ein Heilwasser aus der Region Châteldor, das liegt in Nordfrankreich. Es trägt das Siegel des französischen Sonnenkönigs Louis XIV. Und dieses Wasser beinhaltet sehr, sehr viel Hydrogencarbonat.
Das heißt?
Es ist etwas, was Säuren Basenhaushaltsproblemen, also Sodbrennen, entgegenwirkt. Wissen Sie, das kann man, wenn man das möchte, mit einem Mineralwasser auch bioverfügbar behandeln. Man muss nicht unbedingt einen Gurt Kräuterlikör als Mann da drauf knallen, damit das Sodbrennen aufhört. Man muss auch nicht in die Apotheke rennen und ein Sodbrennen solche Basenhaushaltsmedikament nehmen, wenn man einen extrem hohen Hydrogencarbonatanteil vorfindet. In Deutschland gibt es auf dem Eifelrücken ein weltberühmtes Heilwasser, über das Johann Wolfgang von Goethe schon geschrieben hat. Und wenn Sie das jetzt mal trinken, Herr Jäger, und mal darauf achten, gegenüber den anderen beiden Eifelwässern, einmal mit viel Natrium und einmal mit viel Calcium, werden Sie merken, dass das hier eine ganz andere Fülle hat, ein ganz anderes Mundgefühl auslöst und auch so ein bisschen cremig und seifig schmeckt.
Stimmt, das ist also wirklich, wenn Sie hatten das erzählt, dass Wasser seifig schmecken kann, hätte ich gar nicht gedacht, aber man merkt den Unterschied, ne? Dass es eben ja im Vergleich zu dem anderen Wasser doch ganz anders schmeckt. Ja.
Also Hydrogencarbonat hat diesen Effekt, mehr Fülle zu verleihen. Es ist aber ein tolles Begleitgetränk, zum Beispiel zu einem Riesling, der ja viel Säure mit sich bringt. Und Hydrogencarbonat ist natürlich auch ein tolles Begleitgetränk zu Kaffeespezialitäten, wo viel Röstung in den Bohnen drin steckt. Ja. Das greift ja auch alles ein bisschen die Magenwände an und dahingehend ist ein Wasser mit viel Hydrogencarbonat natürlich da schon mal eine Prävention für nach vorne zu denken.
Sie haben uns schon ein bisschen verraten, Wasser ist seit einigen Jahren in der Spitzengastronomie nicht nur da, um Durst zu löschen, sondern ein Stück weit auch, ja, ein Accessoire oder teilweise auch ein Luxusprodukt. Welche Bedeutung hat Wasser inzwischen in der gehobenen Gastronomie?
Ja, also Wasser hat in der Gastronomie immer die Bedeutung, dass es halt meines Erachtens eine gute Speise oder einen guten Wein oder eine hervorragende Kaffee oder eine Whisky-Spezialität begleiten soll. Bei der Auswahl von den Wässern, die wir in Deutschland haben, Sie sagten 500 Marken, das stimmt, und 35 Heilwässer, werden wir, egal wo wir sitzen in Deutschland, in jeder Region ein regionales Wasser finden. Mhm. Ich halte es für ökologisch nicht akzeptabel, in der heutigen Zeit ein Wasser von den Fidschi-Inseln zu uns nach Deutschland in einer Plastikflasche fliegen zu lassen. Ich halte es für absoluten Schwachsinn, Regentropfen in Panama in eine Plastikflasche einzufüllen und um den halben Erdball zu fliegen. Ich halte es für sinnlos, eine Glasflasche mit Swarovski-Kristallen zu besetzen und Leitungswasser aus Tennessee für Hunderte von Euro im Grundprinzip Konsumenten anzubieten, die sowieso eher in dieser Dekadenzschiene unterwegs sind. Da werden Sie von mir kein positives Resümee erwarten können. Das ist für mich das ist nicht akzeptabel.
Also ein Riesengeschäft. mittlerweile.
Leider Gottes ist Wasser ein Millionen-Dollar-Business geworden von der Trinkwasseraufbereitung. Ja. Wir führen heute Kriege wegen Wasser. Muss man sich einfach so vorstellen. Wir haben 875 Millionen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir haben 1,3 Milliarden Menschen, die nur einen beschränkten, eingegriffenen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und wir fliegen ein Wasser um den halben Erdball. Herr Jäger, das ist Dekadenz. Das hat in meiner Sichtweise keine Daseinsberechtigung. Und schon mal gar nicht für einen Gastronom, weil wenn er tatsächlich jemanden findet, der ihm für eine Flasche Wasser 50 Euro gibt, also ich könnte den gar nicht bedienen, ich müsste den auslachen.
Profitiert aber dieses Geschäft oder dieser Markt ein Stück weit auch davon, dass zum Beispiel immer mehr Menschen auf Alkohol auch verzichten?
Der Mineralwassermarkt profitiert erstens mal meines Erachtens aus einem Gesundheitsbewusstsein. Das heißt, der Mensch geht gar nicht unbedingt jetzt zum Wasserthema wegen dem Alkohol weg, sondern er geht dahin, indem er einfach sagt, ich will keine gesüßten Getränke. Ich will etwas, was mich bei meiner sportlichen oder aktiven Bewegung im Grundprinzip unterstützt, wenn ein älterer Mann vom Rasenmähen kommt. Und dann sollte er auch mal die Mineralien seinem Körper wieder zufügen, weil das ist eine sportlich aktive Betätigung. Und das kann er mit einem hochmineralischen Wasser tun. Und wenn er im Genussthema Wein und Kaffeespezialitäten unterwegs ist, soll der eher darauf achten, dass das Wasser niedrig mineralisiert ist, bei Rotwein auf gar keinen Fall die Kohlensäure mitbringt und dass genau diese Themen für ihn wichtiger sind in der gesundheitlichen Ernährung. Und wenn wir das verstehen, dann finden wir heute auch eine Generation vor, die gerne mit ihren Trinkwasserflaschen in Schulen oder im Studium und so unterwegs ist, die gefiltertes Leitungswasser oder ungefiltertes Leitungswasser in ihre Flaschen füllen und für ihr Gesundheitsbewusstsein viel trinken. Und das ist etwas, was man fördern muss und was man unterstützen muss. Und deswegen finde ich, ist Wasser eher ein Gesundheitsaspekt, kein Genussaspekt.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie Ihr Wissen über das Wasser heute mit uns geteilt haben. Das war spannend und viele von uns gucken jetzt bestimmt noch mal genauer auf die Rückseite der Wasserflasche. Danke für Ihren Besuch.
Danke für Ihre Einladung, Herr Jäger. Es hat mich sehr gefreut.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.